Stimpfel fragt nach, der Podcast für Projektmanager und alle, die es noch werden wollen. Von und mit Franz Stimpfel.
Herzlich willkommen zur ersten echten Ausgabe im Videoformat. Bis jetzt war der Podcast immer auf Tonspur, schon der erste Verräter, wunderbar. Heute mit Simon Hell von der Firma Deckweiß. Und bevor ich lange rumrede, Simon wird sich gleich selbst vorstellen. Ja, übergebe ich einfach das Wort. Hallo Simon.
Danke und danke Franz, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf.
Sehr gerne.
Und die Firma Deckweiß vertreten darf. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin einer der Gründer von der Firma Deckweiß. Wir sind digitale Dienstleister und wir helfen anderen Unternehmen, sich digital zu transformieren und unterstützen sie dabei, indem wir Softwareentwicklung anbieten. Meine Aufgabe bei unserem Unternehmen ist es, dass sie Unternehmen und auch die ganzen Projektmitglieder von Anfang an bis Ende betreue. Ich setze die ganzen Projekte auf, führe zu Beginn die Workshops, schaue, dass wir ein cooles Projekt aufsetzen und dass wir das dann auch richtig durchführen, sodass am Ende jeder zufrieden ist, sowohl die Kunden als auch deren Endnutzer, die Endnutzer von der Software und natürlich auch unser eigenes Team während dem ganzen Prozess zufrieden ist.
Okay, das heißt, ihr seid wirklich rein im Softwarebereich tätig, macht sonst kein Marketing oder etwas, das ist wirklich nur reine Softwareentwicklung.
Genau, ja, wir machen eine Individualsoftwareentwicklung für verschiedenste Branchen, alles was daherkommt.
Okay, das heißt, ihr habt euch nicht auf eben, was ich, Pharma oder Landwirtschaft spezialisiert. Das heißt, egal wer von euch etwas braucht, eine eigene Software oder eventuell ein Standardsystem vielleicht angepasst, die wenden sich dann an euch und ihr
seid das Projekt benutzt. Es ist witzig, dass du Pharma und Landwirtschaft ansprichst, weil beide waren eigentlich schon unsere Kunden.
Okay. Das war jetzt nicht gewollt, das war wirklich reiner Zufall. Okay, wir haben uns nicht abgesprochen.
Ganz gut. Alles klar. Wie divers eigentlich unsere Zielgruppe ist, ja.
Gut, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, das ist gut. Okay, das heißt Softwarebranche. Das heißt, ihr verwendet aber auch einen agilen Ansatz, würde ich mal sagen, oder?
Ja, eigentlich okay. So gut wie immer.
So gut wie immer. Warum agil? Warum habt ihr euch für agil entschieden und nicht für Wasserfall?
Warum haben wir uns für agil entschieden und warum nicht für Wasserfall? Weil es gerade bei uns in der Softwareentwicklung so ist, du startest in ein Projekt und bevor du startest, willst du sicherstellen, dass du das Richtige machst. Und deshalb gibt es bei uns auch was, wir machen sehr viel mit Workshops im Vorhinein und versuchen herauszufinden, was wollen denn unsere Kunden. Und dann kommen wir irgendwann mal an einen Punkt an, wo wir sagen, okay, cool, da sind wir uns einig, mit dem können wir mal starten. Und dann entwickelt man ein, zwei Monate und irgendwann kommt man dann darauf, okay, eigentlich gehört das anders gemacht, als wir ursprünglich gehabt haben. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Schnittpunkt, wo sich Wasserfall und Agil entscheidet, wo man einfach sagt, okay, wir wollen auf diesen Änderungswunsch eigentlich richtig reagieren und wir wollen jetzt nicht die sein, die sagen, okay, nein, das ist nicht im Pflichtenheft gestanden, wir machen das trotzdem so, ja, wie wir es vereinbart haben vor 4 Monaten, wo wir eigentlich nur 0 Erfahrung gehabt haben in dem Projekt. Sondern wir wollen eigentlich auf die Änderungen eingehen und schauen, dass im Endeffekt das Richtige für den Kunden rauskommt, damit er zufrieden ist mit seinen Ergebnissen.
Das heißt, ich höre schon die starke Kundenorientierung bei euch in der Deckweiß raus, was ja im Grunde genommen sehr gut ist und sehr löblich ist, was natürlich auch Vor- und Nachteile mit sich bringt. Dazu kommen wir später noch. Ich möchte noch kurz im Prozess bleiben. Habt ihr am Anfang von Deckweiß auch mal Wasserfall probiert oder war für euch immer klar, nein, wir gehen definitiv in den agilen Ansatz und probieren nichts anderes?
Ja, wir haben Wasserfall probiert und wir probieren es manches Mal sogar immer noch, wenn die Projekte kleiner sind, wo man einfach glaubt, okay, es geht, dass man Pflichtenhefte von Anfang an bis Schluss durch, durchmacht und man glaubt, wenn man sich auf das Design geeinigt hat, okay, das ist jetzt was Kleines, das können wir so umsetzen, aber selbst da kommen immer wieder Änderungswünsche. Das heißt, man muss agil reagieren auf diese ganzen Sachen und man kann da nicht engstirnig in seinem Tunnel denken bleiben und sagen, okay, nein, Projektheften, Pflichtenheft steht das so drinnen, das müssen wir jetzt genauso machen.
Okay, aber ihr habt trotzdem den Ansatz, dass ihr bei kleinen Projekten eher von vornherein alles definiert oder ihr versucht vielleicht alles zu definieren. Hat das jetzt wirklich nur mit der Größe des Projekts zu tun oder ist das auch mit dem Kunden oder abhängig vom Kunden, dass der Kunde vielleicht das von der Einstellung her vielleicht nicht
Ja, also ich glaube, es ist von vielen Sachen abhängig, vor allem davon, Wie viel Erfahrung die Kunden schon haben, im Artikulieren von dem, was sie wollen, weil es gibt immer wieder Kunden, vor allem jetzt haben wir einen neuen Kunden dazu bekommen, der schon seit 1,5 Jahren Software entwickeln hat lassen und jetzt will es einfach weiterentwickeln lassen. Da kann man relativ gut einmal abstecken, zumindest einzelne Sprints abstecken und sagen, okay, für diesen Zeitraum kann man sich vorstellen, dass man das genauso macht und das wird dann wahrscheinlich auch zu 90% so sein, wenn man so kleine Pakete schnürt. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, das nächste halbe Jahr werden wir so entwickeln und das wird auskommen. Wo wir wieder bei größeren Projekten sind. Aber bei kleinen Projekten, wenn man sagt, die Kunden haben Erfahrung im Softwarebereich und sie wissen genau, was sie sich vorstellen, kann man schon manches Mal den Weg wählen, dass man sagt, man wählt ein starreres Konzept und einigt sich auf mehr. Dafür tut man sich dann viel leichter bei der Zusammenarbeit bei manchen.
Okay. Gut, hat ja auch seine Vorteile. Wenn
Ja.
alles am Anfang definiert ist, ist ganz klar, dass das, was rauskommt, oder das Ergebnis sollte dann klar definiert sein, plus der Preis, was es auch kosten wird, ist auch
Genau,
natürlich für den Kunden
genau.
besser zu greifen und er kann sich was darunter vorstellen. Darum habe ich das Mindset angesprochen, weil er einfach, oder die Einstellung angesprochen, weil einfach Kunden mit diesem agilen Ansatz, ja, ich wünsche mir da vielleicht alles, kann mich dann dauernd ändern, damit nicht ganz zurechtkommen.
Genau.
Okay, und du hast schon angesprochen, das Sprint, das Stichwort Sprint angesprochen. Verwendet ihr Scrum wahrscheinlich bei euch im Unternehmen als agile Methode?
Genau, also so gut es geht. Wir sind eine Softwareentwicklungsfirma mit 8 Personen. Das heißt, die Projekte bei uns variieren meistens zwischen mindestens 2 bis maximal 4, 5 Personen. Und da, wo es angemessen ist, dass man eben Scrum verwendet, Scrum eignet sich meiner Meinung nach, und das ist auch von Scrum Alliance, die Vorgabe so von 3 bis 9 Personen, dass man eben wirklich den ganzen Scrum-Prozess implementiert. Mit der Retrospektiven, mit diesen regelmäßigen Trainings und den Reviews. Wenn es kleiner wird, dann versuchen wir das ein bisschen runter zu skalieren. Gehen wir eher in eine Kanban-Methode und schauen aber trotzdem, dass wir regelmäßig Trainings auch haben, damit das eine gewisse Form hat. Also, wir nehmen uns dann für die einzelnen Projekte, für kleinere Projekte, das raus, was Sinn macht
Okay, alles
und die
klar,
Sachen, die
verstehe.
wir brauchen.
Ja. Und weil wir jetzt schon kurz das Mindset angesprochen haben, war das bis jetzt ein Thema bei euch bei den Kundenprojekten, dass ihr die Kunden speziell darauf vorbereiten musstet, dass jetzt agil gearbeitet wird, vielleicht anders zu dem, was sie vorher schon kannten? Gab es da Schwierigkeiten oder haben da alle Kunden ohne Probleme mitgemacht?
Ja, also ich glaube, von Kundenseite ist das Mindset das schwierigste Thema wahrscheinlich bei der ganzen Sache, vor allem was den Preis anbelangt. Das ist ein Ding, wo, glaube ich, jede Softwareentwicklungsfirma und jede agile Firma, agil arbeitende Dienstleister damit zu kämpfen haben, dass man, wenn jetzt einfach ein riesengroßes Projekt vor der Tür steht, und man zwar in etwa sagen kann, wie viel es kosten wird, aber keinen genauen Preis nennen kann, dann ist das für die Kunden oft ziemlich schwierig. Und es ist auch dann ziemlich schwierig für einen selbst, dass man jetzt einen fixen Preis setzt und den dann auch wirklich hält. Also,
Ja, und welchen Ansatz habt ihr denn gewählt, dass ihr den Kunden da trotzdem eine gewisse Sicherheit gibt? Ja, okay, das kostet dann so und so viel. Oder wie den Kunden so weit informiert? Oder wie ist euer Ansatz da, bevor ich jetzt nochmal
Bei
nachdenke?
uns trennt sich das sehr stark in kleine und große Projekte. Bei kleinen Projekten
Okay.
schauen wir wirklich sogar, dass wir Fixed Pricing machen, dass wir das Risiko komplett vom Kunden wegnehmen. Und deshalb auch dieser etwas starrere Ansatz von unserer Seite. Und da sind wir dann auch immer so weit, dass wir sehr konkret werden in dem, was gemacht wird. Diesen Ansatz wählen wir aber nur dann, wenn wir sich ziemlich sicher sind, dass das Endergebnis sein wird.
Okay, ja.
Dann wählen wir Fixed Pricing. Zum anderen, wenn es in größere Projekte geht, wo man noch nicht so viel weiß, ob jetzt das, wenn das jetzt zu 50% fix ist und der Rest ist eigentlich noch, sind wir sich nicht sicher, wann es was braucht, in welcher Priorität und wie die Customer dann genau damit umgehen werden und die User damit umgehen werden, dann ist es eher so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten nach Time and Material, und setzen unseren Cap und sagen einfach einmal, okay, bis dahin geben wir einfach unser Bestes, und wir schauen, dass wir die Ziele, wir stecken die Ziele natürlich gemeinsam und schauen, dass wir die bestmöglich erreichen mit dem Budget, was wir haben. Da braucht es aber dann definitiv oftmals sehr viel Erklärung für unsere Kunden, was das bedeutet. Weil dieses, wir geben unser Bestes, oftmals einfach nicht konkret genug ist, dass sie sich was darunter vorstellen können.
Und das heißt, ihr habt dann einen initialen Workshop, wo diese Rahmenbedingungen abgesteckt werden, wie eben das, was das bedeutet, eben das Beste geben, auch gewisse Ziele schon definieren, plus halt zu sagen, okay, Time and Material, wir sind jetzt 4 Personen in diesem Projekt zum Beispiel, arbeiten wir sich 5 Sprints, kostet so und so viel, und in dieser Zeit schauen wir, was hier ausgeht. Wird das
Genau.
so ablaufen?
Genau, und im Endeffekt ist es so, dass man oftmals auch gewisse User Stories, nennt sie das in der Softwareentwicklung, gewisse Pakete eben haben, die wir dann schätzen und wir sagen, ja, na, diese Funktionalität wird sie mit diesem Budget ausgehen, aber wenn sie was ändern im Projekt, dann tauschen wir diese Umfänge einfach aus, sofern sie noch nicht angefangen waren, so natürlich.
Genau.
Und so haben wir auch diese Agilität dann in der ganzen Geschichte dann.
Okay, kenne mich aus. Ein anderer Punkt, Softwareunternehmen und ITler und Kommunikation. Wie sieht denn die Kommunikation gerade bei agilen Projekten gegenüber dem Kunden aus? Gibt es bei euch ein Reporting? Kriegt der Kunde irgendwie laufend Feedback, wie es dem Projekt geht?
Ja, prinzipiell, also wenn wir den Scrum-Prozess verwenden, dann schaut es so aus, dass man eben das klassische Sprint Review mit dem Kunden hat, wo man eben alles, was die letzten 3 bis 4 Wochen meistens passiert ist, präsentiert, damit er mal ein Gefühl kriegt, okay, was steht jetzt von dem, was da ist, damit er auch Feedback geben kann. So sehe ich da mal hands-on, was die Ergebnisse sind. Und auf der anderen Seite geben wir natürlich auch einen Überblick, wie schaut es mit Budget aus. Also fast in Richtung Earned Value quasi, du weißt, wie viel passiert ist, du siehst, was passiert ist und du kriegst gesagt, wie viel hat das gekostet, damit eigentlich jederzeit klar ist, okay, wie weit stehen wir im Projekt und schaut es gut aus oder schaut es schlecht aus.
Alles klar. Und dieses, also ich alle 3 bis 4 Wochen, anscheinend ist bei euch Sprint eben 3 oder 4 Wochen lang, das reicht den Kunden oder brauchen die dazwischen auch noch Informationen?
Es kommt ganz auf den Kunden drauf an.
Okay.
Also es gibt Kunden, die dazwischen auch oftmals zu uns Projektleitern kommen und sagen, okay, da hätte ich noch diese Ideen und diese Einwände oder da hätte ich noch Fragen. Also es kommt schon oftmals auch dazu. Aber großteils bleibt es bei diesen Meetings alle 3 bis 4 Wochen.
Okay.
Da ist halt wirklich wichtig, dass man schaut, dass man für alles ein Ventil hat, worüber man reden möchte, damit es wirklich gezielt und gebündelt an diesem einen Tag passiert, damit man dann auch wieder gescheit loslegen kann die nächsten 3 bis 4 Wochen.
Wenn jetzt der Kunde bei euch im Haus ist, beim Review-Meeting, wie lange dauert denn so ein Meeting ungefähr?
Kommt auch wieder auf die Projektgröße davon, also es kann so 1-2 Stunden bis maximal 3-4 Stunden wird
okay,
es dauern.
Das heißt, maximal einen halben Tag nehmt ihr euch Zeit
ja,
für
genau.
das Review mit dem Kunden. Okay,
ja.
alles klar.
Also recht viel länger soll es nicht dauern, weil dann ist es oftmals so, dass man sich auch ein bisschen wo verliert. Aber wenn wir Workshops machen, dann schauen wir eigentlich immer, dass wir in einem Halbtag bleiben. Und wenn mehr Zeit notwendig ist, dann machst du einen zweiten Halbtag. Aber über den Halbtag darüber zu arbeiten, ist meistens so, dass man fast ein bisschen Konzentration verliert und auch umschweift.
Finde ich gut, ja. Weil Scrum angesprochen wurde und ein Eckpfeiler von Scrum ist die Transparenz. Haben jetzt eure Kunden durch das Review-Meeting kriegen sie gewisse Form der Transparenz oder ist natürlich einiges transparent, aber haben sie auch während des Sprints die Möglichkeit, jetzt irgendwie reinzusehen, woran ihr gerade arbeitet? Haben sie Zugriff zum Beispiel auf euren Backlog, auf den Sprint-Backlog oder auf Kanban-Board und so weiter?
Kommt auch wieder auf den Kunden davon. Wir haben Kunden, mit denen wir extrem eng zusammenarbeiten, die das auch wollen, die vielleicht sogar einen eigenen Entwickler stellen. Da haben wir dann eigentlich völlige Transparenz. Die wissen ganz genau, wann welche Features fertig sind, wann das im Review ist, wann das gerade in Progress ist. Was wir aber nicht wollen, ist, dass da von den Kunden während einem Sprint dann eben Maßnahmen getroffen werden. Also wenn wir den Product Owner haben und auch wir den Scrum Master haben, wir wollen nicht, dass da dann im Sprint irgendwelche Sachen vom Kunden herumgeschoben werden. Fragen sind jederzeit berechtigt. Nur glaube ich oft, dass man einfach, wenn man Fragen während dem Prozess stellt oder Sachen in Frage stellt, während Leute an was arbeiten, ich glaube, da ist einfach ein wichtiger Faktor, dass uns die Kunden auch vertrauen und sagen, okay, ja, das schiebt sich da gerade alles wieder mal dumm. Wir haben aber versprochen, am Ende des Tages, wenn wir sie wieder treffen, ist das fertig. Das erwarte ich immer eigentlich von unseren Kunden, dass sie uns so weit vertrauen, dass es dann auch fertig sein wird. Und das, ja.
Deckt sich auch mit den Werten von Scrum. Also das ist ja
Genau, Vertrauen
in
ist
Sinn.
die Basis.
Genau. Okay. Du hast gerade Product Owner und Scrum Master angesprochen. Du hast auch kurz erwähnt, oder damit habe ich verstanden, dass PO und Scrum Master vielleicht nicht in-house sind. Beim PO könnte ich mir das vielleicht vorstellen, beim Scrum Master kann
Scrum
der
Master ist
auch,
immer in-house
ist immer,
bei
okay,
uns,
alles
ja.
klar, passt.
Also
Weil das, da hätte ich
Scrum
jetzt
Master
spannend
haben wir nicht
gefunden,
aus.
wie das funktioniert, aber ist in Ordnung. PO, die Kunden haben ja oft nicht unendlich viel Zeit und auch nicht so viel Zeit, wie ihr gerne hättet, dass ihr qualifiziertes Feedback bekommt. Und dafür gibt es ja auch den PO, der sich dann darum kümmert. Und wie schaut das bei euch aus? Die POs sind ja wahrscheinlich zu größtenteils einer von eurem Team, aber in manchen Fällen vielleicht auch der externe Kunde, weil es einfach sinnvoller ist oder weil sich der Kunde einfach committet, mitzuarbeiten. Aber wie sieht es da aus mit qualifiziertem Feedback? Kriegt ihr in angemessener Zeit qualifiziertes Feedback, um eure Entscheidungen zu treffen? Gab es da Probleme? Und wenn
Wenn
ja,
wir
wie habt
selbst
ihr es?
POs sind, meinst du?
Genau, wenn ihr selbst PO seid, ja. Und wenn ja, wenn es Probleme gab, welche Ansätze habt ihr verwendet, um dem vorzubeugen?
Definitiv, also wir kriegen eigentlich immer als POs erstaunlicherweise relativ schnell Feedback. Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man, das hat mir mal einer unserer Kunden gesagt, die sind auch Dienstleister. Der hat gemeint, wenn du Projektdienstleister bist, dann musst du schauen, dass der Projekt relevant bleibt für die Personen. Und wenn der Projekt Relevanz hat und in den Top 3 Prioritäten von den Stakeholdern ist, dann wirst du immer schnell Feedback kriegen und dann wirst du auch für sie relevant bleiben.
Ja,
Ähm,
okay.
und, und das gibt es einfach, dass man das aufrecht hält. Und ich glaube, das ist auch ganz gut die Rolle vom PO, dass er eben schaut, dass er für seine Stakeholder eben valuable bleibt mit seinem Projekt. Und wenn das der Fall ist, dann kriegst du eigentlich relativ schnell Feedback, weil dann ist es dann auch wichtig genug, dass da antworten.
Genau, okay.
Und ja, und wenn das da nicht der Fall ist, wenn es per Mail nicht funktioniert, dann wählen wir meistens den Weg, dass wir sagen, okay, machen wir Telefonkommunikation. Und oftmals in einigen Projekten beschleunigen wir das so weit, dass wir eigene Slack-Teams mit unseren Kunden eingehen, auch mit den
Okay,
Stakeholdern, dass wir sie wirklich ganz, ganz bei uns haben und ganz schnell da haben, dass wir einfach wirklich einen schnellen Informationsfluss haben. Was wir auch oft haben, ist wirklich POs von außen, vor allem auch, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten. Und das sind halt wirklich die POs und die Entscheider und Priorisierer sind die Startups und deren Stakeholder sind dann halt dann deren Kunden und deren Investoren. Und die geben uns relativ schnell eigentlich immer Informationen. Und die sind froh, wenn sie sie mit uns durchbesprechen können. Einfach nur mal aus technischer Seite als Feedback, damit sie richtig priorisieren können.
Okay, cool. Gut. Wir haben jetzt schon vom Reporting gegenüber dem Kunden gesprochen. Das gibt es manchmal, aber sonst reicht das Review-Meeting. Wie schaut es denn bei euch intern aus mit dem Reporting oder anders formuliert mit dem Überblick über alle Projekte? Ihr habt da sicher mehrere Projekte parallel laufen und euer Team ist ja mit 8 Personen auch schon nicht so klein. Wie könnt ihr den Überblick behalten? Welche Ansätze habt ihr da?
Prinzipiell haben wir vor 2 Jahren angefangen mit einem Weekly, nennen Sie das bei uns. Dieses Weekly ist reines Lead-Meeting, also uns 4 Gründern, wo wir eigentlich alle Projekte durchbesprechen, seien die jetzt gerade in der Sales Stage, in der Sales Pipeline oder seien sie auch schon wirklich Work in Progress. Wir gehen die durch, die was relevant sind, das heißt, die, wo es entweder Probleme gibt, die jetzt neu dazugekommen sind, die, wo sie was Relevantes dran hat, wo vielleicht der andere braucht wird oder wo gerade besondere Herausforderungen sind. Und so haben wir mal einen ganz guten qualitativen Überblick über die ganze Sache. Also, das hat sich sehr lang eigentlich beschränkt auf wirklich qualitative Aussagen und wenig quantitatives, weil man oftmals, dadurch, dass sie unsere Firma jetzt die letzten Jahre mal aufgebaut hat, sind wir nur nach meinem Gefühl in kleinen bis mittelgroßen Projekten drinnen, ist qualitativ oftmals noch ausreichend. Aber jetzt kommen wir zunehmend da in den Bereich, wo man sagt, okay, quantitative Aussagen machen Sinn, dass man wirklich sagt, Ist-Stand, Soll-Zustand, Vergleiche von Stunden zu Budget, zu gewissen Stichtagen. und. Und das machen wir jetzt auch zunehmend bei größeren Projekten, wo wir einfach sagen, okay, die kehren gescheit controlled, da führen wir jetzt wirklich Kennzahlen immer mehr ein
Okay.
und sie gewinnen immer mehr an Relevanz.
Okay. Und wie lange ist so ein Weekly?
Ein Weekly dauert bei uns 90 Minuten, da werden nicht nur Projekte besprochen, da wird, man, zum einen wird Abteilungsarbeit besprochen,
Okay.
hinsichtlich, was tut sich jetzt da gerade außerhalb der Projekte, quasi was müssen wir am Unternehmen gerade tun, nicht nur im Unternehmen. Dann wird besprochen, was passiert in den Projekten. Dann wird ganz kurz auf die Ressourcenplanung eingegangen.
Okay.
Dafür sind zwei Personen von uns ursprünglich zuständig. Da wird einfach nur gesagt, okay, so schaut unsere Auslastung aus, bis dahin sind wir ausgelastet, damit auch die Sales-Seite weiß, was können wir gerade verkaufen und
Ja.
ab wann sind wir wie verfügbar.
Ja.
Und was dann auch noch passiert, ist, wir besprechen, und das ist auch ein ziemlicher Erfolgsfaktor gewesen, wir haben einmal in der Woche die Chance, dass wir Ideen einreichen und Diskussionen anfachen. Und das ist ein ziemlich gutes Ventil, dass man Innovation einbringt in die ganzen Sachen.
Okay.
Und da wird eigentlich so ziemlich alles besprochen, was relevant ist und was von außen gerade an Einflüssen daherkommt. Und ja, dieses Meeting dauert halt dann 90 Minuten und da ist dann eigentlich
Okay.
immer alles gesagt, was gesagt werden muss.
Das heißt, auch neue Ideen werden innerhalb dieses Weeklys dann eingebracht. Das ist,
Ja.
gibt es kein eigenes Format dafür, das ist einfach in diesem Weekly dabei.
Genau.
Okay.
Das
Okay,
ist ein
gut.
eigener Block einfach.
Gut. Schauen wir jetzt noch ein bisschen mehr ins, nachdem es ums Projektmanagement geht in diesem Podcast, schauen wir jetzt noch mehr ins agile Projektmanagement weiter rein. Und mich würde interessieren, wie die Kommunikation innerhalb eines Teams, eines Projektteams, eines Scrum-Teams aussieht. Ja, welche Tools, ja, wie läuft einfach die Kommunikation ab? Erzähl uns
Wie
einfach
läuft die
was.
Kommunikation ab? Ja, prinzipiell bei uns ist die ganze Kommunikation, die Firmenkommunikation vom Chatten her auf Slack. Wir sind auf Slack organisiert, haben die Channels projektbasiert. Das heißt, die
Okay.
ganzen Projektmitglieder sind immer in diesen Slack-Channels drinnen. Und es passiert da sehr viel One-to-One-Communication. So sind wir eigentlich ziemlich schnell. Wenn wir mit unseren Kunden zusammenkommen, ist uns sehr wichtig, dass unser ganzes Projektteam eigentlich immer dabei ist, weil diese kostbare Kundenzeit ist ja wichtig, dass das die Projektmitglieder verstehen, weil wenn jeder Einzelne die Stakeholder versteht, dann weiß jeder Einzelne, wie er im Kleinen zum Priorisieren hat.
Das ist schön. Das ist sehr gut.
Und das ist oftmals ein ziemlicher Erfolgsfaktor, wenn man bei Kleinheiten, die man vielleicht in der Projektbeschreibung vergisst, dann als Projektleiter nichts mehr dazu sagen muss und es passiert einfach von selbst genauso, wie sich der Kunde vorstellt, weil einfach die Leute alle Bescheid
Ja,
wissen, wie es der Kunde haben will. Sie
das ist
wissen, in
super.
welcher Qualität, sie wissen, wer bedient die Software dann, wie sind die Leute drauf, die kennen die Leute dann einfach. Und das ist einfach so essentiell, wenn du Software entwickelst, dass du die Menschen kennst, die dahinter stecken. Ist, glaube ich, in jedem Business wichtig, dass du einfach deine Kunden kennst und weißt, wer steckt dahinter, dass du genau für die Menschen dann das Richtige tun kannst. Und
Definitiv. Und ich sage immer gerne, jetzt nicht nur die Kunden, die mir das Geld zahlen oder die Personen, die das Geld dann zahlen, sondern auch die, die das eigentlich wirklich nutzen, das Tool. Das
Das
ist
sind die Allerwichtigsten.
viel
Das
wichtiger,
sind die
genau.
Allerwichtigsten. Also, da habe ich gestern erst mit einem Kunden ein Gespräch gehabt, wo wir die Analogie zum Haus mal wieder gemacht haben, wo er gesagt hat: Ja, wir bauen gemeinsam das Haus. Und er, also Software, er hat Software als Haus bezeichnet und wir bauen gemeinsam das Haus. Und wir sind im Endeffekt, also er hat uns als Dienstleister, als Architekten bezeichnet. Und im Gegenzug dazu hat er selbst geglaubt, er wohnt in dem Haus. Aber ich bin der Überzeugung, er selbst wohnt nicht in dem Haus, sondern die Personen, die es dann nutzen, wohnen in dem Haus. Und gemeinsam mit ihm, er ist eigentlich auch einer der Architekten, und gemeinsam mit ihm entwerfen wir das Haus und bauen das Haus für seine Kunden, für die
Genau.
Endnutzer eigentlich. Und dann lassen wir das so weiter entstehen, dass im Endeffekt das Haus rauskommt, wo sie sich halt wohlfühlen.
Nee, aber genau so ist es ja auch. Also immer die Endkunden, die wirklich jeden Tag davor sitzen und sich dann ärgern oder nicht ärgern bei guter Software, die müssen im Fokus sein. Die müssen eigentlich immer am Tisch dabei sitzen, theoretisch. Praktisch wird es leider nicht immer funktionieren, aber in der Theorie. Okay, das heißt, ihr habt die virtuelle Kommunikation per Slack, also Direct Messaging. Und ich habe jetzt verstanden, dass sie schon noch gemeinsam in einem Raum sitzt.
Ja,
Ist es
definitiv. Also,
auch so? Okay, alles
ja,
klar.
also bei uns, ich meine, jetzt natürlich nicht,
Ja, das ist noch ein anderes Thema jetzt, ja, genau.
aber prinzipiell sitzen wir gemeinsam in einem Raum. Also, wir sind kein Distributed Team. Wir schauen, dass wir unsere Leute wirklich vor Ort an einen Platz kriegen. Obwohl wir jetzt gerade auch während Corona sehen, es funktioniert auch distributed. Nur gehen, und das merkt man schon nach der Zeit, es gehen gewisse Feinheiten verloren und die Feinheiten sind dann eigentlich ziemlich essentiell zeitweise.
Genau. Also
Das
definitiv,
merkt
ich
man
meine,
erst nach ein paar
auf
Wochen.
die Covid-Zeit möchte ich nachher noch zu sprechen kommen, aber jetzt einmal so, wie es normal ist
Ja.
und ich hoffe nicht, dass das jetzt das the new norm wird, kann man nicht vorstellen. Das heißt, ihr sitzt zusammen, ihr habt ganz kurze Wege, ihr habt trotzdem auch die digitale Kommunikation, dass ihr auch nachvollziehen könnt, was beschrieben wurde, im Speziellen dann gegenüber dem Kunden, der dann auch im Slack-Channel dabei ist. Und wenn ihr jetzt schon bei Slack sind und bei den Tools, welche Tools habt ihr sonst noch im Einsatz? Habt ihr das klassische Pen and Paper Kanban Board an der Wand hängen, den klassischen Pen and Paper mit Post-its Backlog an der Wand hängen? Oder habt ihr das und noch digital einen Backlog und digital
Wir
Tools?
haben es nur digital.
Ihr habt es nur
Wir
digital, okay.
verwenden nur Jira und
Okay.
zeitweise auch GitLab.
Kein Product Placement, bitte. Nein, Spaß. Alles gut.
Also wir haben das nur digital, die ganzen Sachen. Und ich finde es auch den richtigen Weg, weil man aus dem Digitalen heraus erstens einmal die Daten immer überall abrufbar hat und man hat one single source of truth,
Ja.
und kann es sowieso in seiner Logik jederzeit bringen, wenn man will. Und ja, das ist einfach der bevorzugte Weg.
Okay.
Ich glaube, für uns, dadurch, dass wir Entwickler sind, da haben wir es ja relativ einfach damit, eben Software zu verwenden, und
Ist
sollten
klar.
das auch täglich machen, damit wir besser werden im selber bauen.
Das ist ein schöner Ansatz, ja.
Und ja,
Für die
insofern.
Umstellung, Entschuldigung, sorry. Für die
Sag schon.
Umstellung aufgrund von Covid war das natürlich kein Thema, weil hey, es war ja alles digital, wir sitzen halt nicht beisammen. Okay, gut, das heißt, in dem Fall
Genau,
habt
ja.
ihr keine großen Probleme gehabt. Andere Teams, habe ich erst vor kurzem mit dem Kunden geplaudert, die halt das physikalische Kanban-Board und den physikalischen Backlog gehabt haben, da war es ein bisschen schwieriger. Die hatten halt
Ja,
etwas mehr Aufwand, das Ganze dann zu
das
digitalisieren.
glaube
Okay, wenn wir jetzt noch kurz trotzdem beim Kanban-Board oder auch beim Backlog bleiben, ist egal. Ihr habt ja, wenn ihr Scrum verwendet, trefft ihr euch ja täglich ein paar Minuten und sprecht über eure Probleme.
Mhm.
Das macht ihr wahrscheinlich dann nicht vom physikalischen Kanban-Board, weil das gibt es natürlich dann nicht. Das
Mhm.
wäre jetzt wahrscheinlich dann, oder wie macht ihr das? Ich möchte keine Suggestivfragen
Wie
stellen.
machen wir das? Also wir verwenden im Endeffekt irgendeine Video-Call-Software, unterschiedlichste. Und einer von uns macht das Screensharing. Und also jetzt gerade zur
Jetzt
Covid-Zeit halt,
gerade,
einer macht das Screensharing und der geht halt dann den ganzen Screen durch, den ganzen Backlog, den Screen-Backlog momentan, und jeder sagt eben so die Punkte, wo er gerade dabei ist. Wir gehen dann Schritt für Schritt jeden durch. Meistens machen wir das so, einer fängt an und der bestimmt dann den nächsten einfach, um ein bisschen
okay.
Spaß auch dabei zu haben.
Alles klar.
Der erzählt dann einfach, was ist gestern passiert, wo hat er Probleme gehabt, was macht er heute, wo wir da heute Probleme haben, wo wir da heute Unterstützung brauchen. Und dann schauen wir eben, dass wir in 10 Minuten sowas immer
Okay,
fertig sind.
okay. Und in der Nicht-Covid-Zeit, wenn ihr zusammen sitzt im Raum, macht ihr das dann genauso? Ist das Screensharing?
Ja, also wenn wir zu zweit sind, dann machen wir es einfach am Arbeitsplatz, kommt der eine zum anderen rüber, wir gehen
Ja,
das
klar.
kurz durch.
Ja.
Wenn wir mehr Personen sind, gehen wir eben aus dem größeren Büro raus und nehmen unseren eigenen Raum,
Okay.
schmeißen das auf den Beamer drauf und
Okay.
dann gehen wir das durch.
Cool. Wunderbar. So, reden wir noch mal kurz über das Sprint Planning Meeting. Sprint Planning Meeting, ja, Backlog-Items werden aus dem Backlog genommen und für den Sprint quasi vorbereitet oder herausgezogen, dass sie dann im Sprint bearbeitet werden können. Wie schaut das bei euch aus? Wie schaut die Aufgabenverteilung aus? Wie schaut so ein Sprint Planning Meeting bei Deckweiß aus?
Ja, ich meine, das wichtigste Form vom Sprint Planning wird auf jeden Fall immer sein, den Backlog einmal zu groomen und vorzubereiten. Dann
Wie
ist
viel
es
Zeit,
meistens so.
Entschuldigung, ganz kurz, wie viel Zeit nehmt ihr euch während des Sprints fürs Backlog Grooming?
Zu wenig, meiner Ansicht
Okay.
nach.
Was
Meistens ist es aber
ist das
so,
ungefähr jetzt gerade bei euch?
dass es Kommt ganz darauf an. Also das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Zeitweise geht es einfach der PO vor dem Sprint Planning einmal den ganzen, also nicht den ganzen Backlog, aber die relevanten Sachen halt durch, bereitet die auf, so viel wie es notwendig sind, damit man es dann beim Sprint Planning schnell besprechen kann und
Okay,
schnell durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stunden wir da reden, konkret. Aber im Endeffekt ist es einmal meistens pro Sprint, geht der PO her und geht eben die Items durch, die relevant werden für Sprint Planning.
gut. Und bleib noch kurz beim Backlog Grooming, weil du es angesprochen hast. Du sagst, der PO bereitet das kurz vorm Planning vor, oder der PO bereitet es vor, wann das genau macht, ist ja egal. Hat der PO die nötige Kompetenz und das Wissen, alles bis ins Detail zu spezifizieren und auszuformulieren? Oder braucht er dann Leute vom Team, die ihn bei gewissen Dingen unterstützen? Wie sieht das bei euch aus?
Kommt auch wieder das Projekt davon. Meistens ist es so, dass der PO schon ganz gut ausformulieren kann. Nur kommt es trotzdem, jede User Story und jedes Item braucht immer ein Gespräch. Und erst beim
Auf alle
Gespräch kommt
Fälle.
man drauf, was alles drinnen ist. Und genau deshalb ist ja auch das Sprint Planning dafür da, dass man sagt, man bereitet die Items zwar so gut vor wie geht, aber gerade beim Sprint Planning, wenn es dann zu den Leuten kommt, die das umsetzen sollen, dann werden Fragen kommen. Und dann kommen sicher immer, kommt mindestens eine Frage, wo aber was in Frage gestellt wird oder wo ein bisschen was bei einem Item auch verändert wird. Das heißt, irgendwas wird immer notwendig sein zum Verändern bei dem Sprint Planning. Und wenn es eine technische Genauigkeit ist, die dann vielleicht nur reinkommt, weil es einfach reinkommen muss. Ja.
Okay. Das heißt, der PO macht das anscheinend jetzt vom Sprint Planning. Das heißt, während des Sprints gibt es keine dezidierte Zeit oder Zeiten, die Zeiten, wo ihr dann als Team zusammensitzt und nochmal den Backlog durchgibt, um eben User Stories herauszufinden, die technisch noch nicht so gut spezifiziert sind oder wo noch Informationen fehlt, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Das macht man
Okay.
eigentlich erst immer beim Sprint Planning.
Okay. Das heißt, das wäre dann sozusagen für dein Gefühl, es ist gefühlt zu wenig.
Ja.
Dann, wenn das eingeführt werden würde, dann hättet ihr sozusagen vielleicht dann auch noch da das Sprint Planning noch effizienter und effektiver gestaltet. Das ist,
Genau, ja.
könnte man überlegen.
Der Grund, warum wir das machen, ist, glaube ich, einfach, weil wir das so gern einfach beim Sprint Planning selbst machen, weil wir dann in einem Meeting einfach alles haben.
Okay, alles klar. Okay, das Sprint Planning ist das bei euch. Wie lange dauert das bei euch, das Meeting?
Sprint Planning dauert zwischen 1,5 und 3 Stunden meistens.
Okay. Und wie geht ihr da vor? Erzähl mal kurz,
Wie
was
gehen wir
euch.
vor? Wir schauen uns an, was, also vor Sprint Planning ist ganz wichtig, dass einfach die Tickets in der Priorität gereiht sind, in unserem Backlog. Und natürlich auch die obersten, wichtigsten Sachen sind eben schon vom PO beschrieben. So wie wir vorher gesagt haben, durch dieses einmal Backlog-Roomen beschreibt er eben die relevanten Sachen. Und beim Sprint Planning gehen wir dann die Tickets durch. Dann kommt es darauf an, sind wir in einem Umfeld, wo wir diese Tickets schon geschätzt haben einmal. Dann brauchen wir es nicht mehr neu schätzen. Haben wir es
Überprüfst
noch
du die
nicht geschätzt?
Schätzung? Überprüfst du die
Wir überprüfen die Schätzung,
Altschätzungen?
ja.
Schon, okay,
Aber wir ändern die Story Points nicht. Das ist was wir nicht machen.
Warum nicht?
Weil wir bei den Schätzungen festhalten wollen, wo wir damals waren, weil es meistens dann so auch ist, dass das gebündelt ist mit dem, was das Ticket wert ist vom Pricing her.
Okay.
Das ist eigentlich direkt gekoppelt bei uns immer. Wir versuchen nämlich auch Storypoint Pricing zu machen.
Okay.
Und wenn wir ein Ticket einmal schätzen für einen Kunden, dann hat es diese Story Points. Auch wenn wir vielleicht dann darauf kommen, okay, jetzt nehmen wir das in den Sprint Backlog ein und eigentlich in den Sprint Backlog ein und jetzt hat es eigentlich vielleicht mehr Umfang oder weniger. Ja,
Das
erfahrungsgemäß ist
gleicht sich
es,
wahrscheinlich dann aus, ja.
genau, ich gleich, das ist sowieso aus.
Und sonst kann man die Zeit auch nehmen, um die technische Schuld ein bisschen zu reduzieren und an anderen Dingen zu arbeiten, um die noch schöner zu machen. Genau. Also das kann ja
Ja,
jetzt
also
nach dem Kunden
ich
sein.
glaube auch, dass man mit zu viel Zeit als Entwickler sowieso jetzt nicht dann dort sitzt und Däumchen da jetzt, sondern dann eh was zum
Genau.
Anfang.
Genau. Okay, das heißt, ihr nehmt die User Stories, die schon die sind schon geschätzt, die sind schon recht gut beschrieben, weil sie eben ganz oben sind im Backlog, weil sie eben die höchste Priorität haben. Und wie geht es dann weiter?
Und die planen wir dann einen Sprint. Wir wissen vom letzten Sprint, was ist unser Velocity, was wird sich ausgehen. Also nicht nur vom letzten, von den letzten zwei bis drei Sprints wissen wir das eben. Und können dann eben relativ genau sagen als Team, okay, was können wir uns zutrauen? Wir schauen dann auch noch, dass wir mit einberechnen, okay, wie viel Feiertag gibt es, wer wird im Urlaub sein, wer wird im Krankenstand sein, falls,
alles klar.
Gut, falls man es weiß beim Krankenstand. aber dass wir diese Sachen und diese Variablen auch noch ein bisschen berücksichtigen. Und dann schauen wir, dass wir den Sprint aber auch nicht überplanen. Dass wir wirklich ein bisschen Flexibilität damit einnehmen, weil sonst ist trotzdem zu unflexibel. Also so maximal 80-90% den Sprint planen, vollplanen, weil mehr schafft man immer noch. Und besser, man verspricht dann den Kunden weniger und schafft dann mehr, als man verspricht alles und dann schafft man weniger. Und wenn man jetzt von 100% ausgeht und diese 100% erreicht man 4 von 5 Mal, oder man sagt dem Kunden, man schafft 80% und man schafft dann 4 von 5 Mal 100%, dann hat das einfach einen anderen Effekt.
Es ist ganz klar, verstehe ich vollkommen. Noch kurz zum Sprint Goal. Das Sprint Goal wird ja während des Sprint Planning Meetings ausgesucht vom Scrum Team. Und meine Frage war, wie weit jetzt das in Abstimmung mit dem Kunden ist, ob der Kunde da auch mitreden kann, ob das wirklich oder ob das wirklich nur im Team bei euch entschieden wird.
Prinzipiell ist das Sprint Goal ist halt so ein aus Kundenmeinung und aus dem, was sie vom Team her ausgeht. Und da versucht man halt das Mittel zu finden, zu sagen, okay, was ist jetzt ein relevantes Ziel, was wir uns setzen. Und ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben eben vom PO, dass er herausfindet, was ist jetzt relevant von Seiten Stakeholder und das dann auch richtig weitergibt. Und eine der Hauptaufgaben vom Team beim Sprint Planning wird sein, zu sagen, okay, was geht hier aus? Und aus diesem Schnittpunkt, der es dann wird, ergibt sich irgendwo das Sprint Call.
Gut. Dann wird das Sprint durchgeführt, wir haben die Daily Scrum schon angesprochen. Dann gibt es das Review-Meeting, wo dann die User Stories abgenommen werden. Und ich hoffe nicht, dass das so oft passiert, aber es kann ja schon mal passieren, dass eine User Story nicht fertig wird. Habe ich gehört, das sollte mal hier und da passiert sein. Nicht bei Deckweise natürlich, ganz klar. Aber angenommen, es würde bei euch passieren, was macht ihr denn mit solchen User Stories?
Kommt davon. Kann sein, also wir nehmen es auf jeden Fall im nächsten Sprint mit, weil wenn es richtig priorisiert war, dann wird diese User Story trotzdem jetzt nur immer highest priority haben. Deshalb wird es auch für den nächsten Sprint relevant sein. Wie man diese Story dann auch wirklich released, ist halt die andere Frage. Ob man sagt, okay, man kriegt die Story noch mit einem Hotfix-Release rein, wenn es Sinn macht, wenn es wirklich so wichtig ist, diese Story. Oder man sagt, man release es mit dem nächsten Mal. Aber auf jeden Fall wird sie in den nächsten Sprint direkt mitgenommen.
Okay.
Außer man kommt auf, die Priorität war komplett falsch gesteckt und die Story macht keinen Sinn, dass wir es überhaupt nur machen, dann kommt es gar nicht rein und dann
zum wird
es
ausgelöst. Dann ist die Story nicht fertig worden, weil schon während des Sprints klar ersichtlich war, okay, das bringt nichts mehr, machen wir es nicht fertig, dann kommt es auf den Backlog, aber es wird dann halt nach unten priorisiert.
Ja,
genau. Ist auch natürlich sinnvoll. Okay. Ich muss immer nach links schauen auf meinen Cheat Sheet, dass ich sehe, welche Fragen ich stellen darf. Oder muss, nicht darf. Folgendes. Der agile Prozess, Scrum verwendet ihr bei kleineren Projekten Kanban und bei vielleicht noch kleineren oder bei ganz klaren Projekten verwendet ihr den Wasserfallansatz. Was ist aus deiner Ansicht nach bei Deckwise oder welche Schwachstellen am Projektmanagement-Prozess, jetzt nicht an dem, wie ihr das jetzt macht, sondern am Prozess selber, hast du in deiner Erfahrung schon kennengelernt? Oder welche sind dir aufgefallen, welche Schwachstellen?
Bei unserem Projektmanagement-Prozess jetzt, okay. Oder?
Du kannst allgemein sprechen oder auch von der Umsetzung dieses Prozesses bei Deckwise. Im Endeffekt geht es darum, um die Schere zwischen Theorie, ja, so ist der Prozess gedacht, und das ist die Praxis. Und so ist das tägliche Leben.
Damit sie die Theorie in die Praxis umsetzen lässt, braucht es einmal eine Riesenmenge an Disziplin. Und das ist, glaube ich, eine der Schwachstellen generell, die man dann irgendwie merkt, weil sobald man zu wenig Disziplin hat, um sich an die Prozesse zu halten, obwohl sie vielleicht notwendig wären,
Ja.
fällt dann das Ganze auf den Kopf. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die vielleicht zu Problemen führen könnten, weil es oftmals wirklich schwierig ist, diese Disziplin zu halten und auch unter dem Druck, den man hat, zu sagen, okay, jetzt machen wir trotzdem eine Retrospektive, jetzt machen wir trotzdem das genau nach diesem Flow und gehen das genauso durch und definieren die User Stories ganz genau und schauen, dass man das groomen dann, weil sonst passiert danach, dass dann sie wer nicht auskennt. Das ist meistens auf Disziplin zurückführen, dass genau diese Sachen nicht passieren und man dann zu spät darauf kommt, okay, jetzt haben wir voll viel Zeit verloren. Weil schlussendlich das, wofür diese Prozesse da sind, ist ja eigentlich nicht dafür, dass man sagt, okay, wir machen bla bla und wir machen Projektmanagement, so wie es manchmal falsch verstanden wird, sondern sie sind eigentlich dafür da, sicherzustellen, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt passiert, und dass das ganze Team möglichst schnell dahin kommt, wo man es hinhaben will. Und sobald man von den Prozessen abweicht, ist meistens einfach ein gewisses Risiko, das man dann hat, dass es vielleicht nicht so ist. Manches Mal geht es auf, manches Mal geht es aber auch voll falsch. Und das muss man, glaube ich, als Projektleiter auch richtig koordinieren, dass man sagt, okay, wie viel Risiko bin ich bereit, dass ich von diesem Theorieansatz weggehe, um trotzdem noch das Ziel zu erreichen. Was ich auch gemerkt habe, ist, es braucht da nicht immer ganz die komplette Theorie, sondern du kannst vollkommen Kundenzufriedenheit und ein richtig cooles Produkt erreichen, indem du trotzdem von gewissen Sachen und Standards abweichst und bist trotzdem sogar schneller. Nur muss man einfach wissen, warum man gewisse Sachen weglässt. Also einfach nur das Weglassen aus Faulheit, glaube ich, ist verkehrt. Aber wenn man sagt, man hat ein eingespieltes Team, man kennt sie jetzt jahrelang und man weiß ganz genau, implizit macht die Person genau das so, wie es gehört, dann kann man mit dem Vertrauen viel Zeit gewinnen. Und auch durchaus von gewissen Methoden vielleicht abweichen. Aber ich glaube, das braucht einen gewissen, eine gewisse, ein gewisses Team, wo man sich schon gut kennt, dass man sagt, okay, was ist jetzt unser Prozess?
Definitiv. Ich habe vor kurzem was Nettes gelesen, bewusst die Regeln brechen in gewissen Momenten. Und das wäre genau das, was du gerade beschrieben hast. Du weichst dann halt in diesen gewissen Momenten oder Projekten oder Phasen, wie auch immer, von dem Prozess ab, wie er gedacht war. Okay. Und sonst noch irgendwelche anderen Schwachstellen, die dir aufgefallen sind?
Schwachstellen, die mir aufgefallen sind. Eine der Schwachstellen von Agilen ist, dass oftmals nicht klar ist, was es ist, bei vielen Kunden. Und dass es noch viel Aufklärungsarbeit braucht und viel Verständnis, vor allem für manche Branchen, die einfach nur sehr anders denken. Ich nehme da zum Beispiel, welche Branchen sind es, wo einfach ein Projekt wird definiert und dann wird es fertig gemacht und dann kommt ein Endergebnis raus und das lässt sich nicht mehr verändern. Im Bau zum Beispiel ist das so. Beim Haus ist es ja fast wirklich so. Ich meine, ein Haus kann man dann auch noch erweitern, aber es steht einmal da und es ist dahin betoniert. Da ist halt auch die Denke genauso. Da braucht es einen Bias und das Projekt ist dann von 0 bis 100 und das ist genau so. Und da braucht es einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit, dass es in manchen Bereichen, vor allem in der Softwareentwicklung, vielleicht nicht so ist, sondern da ist es halt ein bisschen anders. Und trotzdem finde ich, wenn die Leute dann drauf kommen, was es wirklich ist, dieses Agile, dass sie es anfangen zu lieben.
Okay. Das heißt, eine initiale Hürde, bis sie verstehen und es vielleicht auch selbst erlebt haben, wie das läuft. Und danach sagst du dann, mag vielleicht sogar eine Liebe entfachen zwischen der Person und dem Agilen. Weil du den Bau angesprochen hast, natürlich, wenn man im ersten Stock ist, beim Ziegel, beim Rohbau, dann draufkomme, ich hätte auch einen Keller gehabt, ist machbar, aber in welcher Zeit, mit welchem Aufwand, halt immer die Frage. Also ich glaube, es ist alles machbar, wenn man genug Zeit und genug Geld hat. Okay, gut. Ein weiterer Punkt noch, den du eigentlich schon die Rutsche gelegt hast, sind andere Branchen und ich rede jetzt aber von anderen Abteilungen im Unternehmen. Zum Beispiel HR, Marketing, Sales. Gibt es bei euch im Unternehmen auch dort agile Ansätze oder kannst du dir vorstellen, dass in anderen Bereichen, in anderen Abteilungen es auch agile auch Fuß fassen könnte?
Also ich sage mal so, bei uns passieren die Sachen in den anderen Abteilungen mit Sales und Marketing passiert sehr Kanban-mäßig. Da ist es halt einfach so, dass wir jede Woche eben dieses Weekly, dass sich das ein bisschen fast als Stakeholder-Meeting, wo eben alle Abteilungen zusammenkommen und also alle Abteilungen, wir sind halt vier Führungskräfte und teilen sich halt die Rollen da auf dementsprechend. Und da kommt halt dann alles zusammen und da ergibt sich dann, was ist relevant für wie geht es weiter. Und da wird reported und da wird gesagt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und da wird auch besprochen. Und dann werden wieder Backlog-Items definiert, die halt dann runtergearbeitet werden. Ja.
Gibt es bei euch, wenn man schon zum Beispiel bei Sales sind oder bei Marketing, gibt es Pläne, die jetzt ein halbes Jahr oder noch länger in Zukunft geschmiedet werden? Oder seid ihr da auch auf kurzen Zyklen, die, was ich, 2, 3 Wochen sind?
Da sind wir noch sehr kurz entwickeln.
Okay.
Wir sind aber gerade dabei, dass wir genau das eigentlich aufbauen, indem wir jetzt
Dass ihr doch
quasi.
auch lange Pläne schmiedet.
Ja, genau.
Das heißt,
Also wir wollen dahin, wir entwickeln uns. Das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen.
ist klar.
Aber wir sehen das auf jeden Fall als wichtige Entwicklung und da sind wir jetzt auch gerade dabei, Marketing- und Sales-Kanäle zu digitalisieren und auf Schiene zu bringen, damit das planbarer wird, weil momentan ist bei uns auch sehr viel in Richtung Mundpropaganda. Und das ist halt auch unplanbar. Und da wollen wir definitiv mehr ins Digitale noch gehen und ins Automatisieren von unserem Sales.
Okay, gut. Das heißt, auch wenn du sagst, jetzt planbare und längerfristige Pläne schmieden, heißt aber jetzt nicht, dass ihr dann an dem Plan festhaltet, weil ihr eben das Weekly habt, wo ihr dann
Na, auf
trotzdem den
jeden Fall
Plan
nicht.
adaptieren könnt, genau.
Sondern bei uns ist es einfach so, dass sie die Salespläne eben genau wöchentlich einfach ändern und deshalb gibt es keinen Plan.
Okay.
Deshalb kann man also wenig sagen.
Alles klar, kenne ich aus. Okay, ich habe noch eine Frage stehen. Wenn du dir eine Funktion eines Projektmanagement-Tools wünschen würdest, welche wäre das und warum?
Welche wäre das und warum? Projektmanagement-Tool, das man heute schon sagen kann, wie viel wir in 3 Wochen geschafft haben.
Und ob es funktioniert. Ja, okay.
ja, ich glaube, eine der schwierigsten Sachen ist aber wirklich, die Zukunft vorherzusagen und wirklich immer diese ganzen Variablen zu berechnen. Und das ist einfach mega schwierig und ja.
Okay, also eine AI, die auch in die Zukunft blicken kann. Wunderbar. Kenne mich aus.
Definitiv.
Okay, gibt es auch etwas, was du in dem Tool, wie soll ich sagen, welches oder ein Feature das Tool anbieten könnte, das den Alltag erleichtern würde? Oder gibt es etwas zurzeit, was den Alltag schwieriger macht und mühsamer macht durch ein PM-Tool? Gibt es so etwas auch?
Was macht den Alltag schwieriger? Ich glaube, dass ein PM-Tool eigentlich, also wenn man es richtig ausgewählt hat, dann soll es auf jeden Fall den Alltag erleichtern.
Idealerweise, ja.
Und ich glaube, da muss jeder das Instrument finden, was einfach zu ihm passt, wo er davon überzeugt ist und dann wird man Gefallen daran finden, dass man mit dem Ding arbeitet. Und sobald es Spaß macht, wird man einfach mehr eintauchen in das Ganze und dann wird es immer besser funktionieren.
Okay.
Und ja. Also.
Ja, Entschuldigung.
Also ich glaube nicht, dass ein PM-Tool, also sie werden ja alle für uns entworfen, diese PM-Tools. Insofern glaube ich schon, dass die alles dann setzen, dass sie unseren Alltag erleichtern werden eigentlich.
Ja. Wir haben noch einen Punkt von Scrum jetzt nicht angesprochen, der mich ja trotzdem interessiert, und zwar Definition of Done. Wie sieht die Definition of Done bei Deckwise aus?
Ist projektspezifisch, weil jedes Team und jedes Projekt neu zusammengestellt wird und beim Beginn eines Projekts definieren wir meistens, wie gehen wir quasi vor, dass jetzt eine User Story fertig ist. Wie schaut der Prozess aus? Das kann sein, dass wir zum Beispiel einmal, also meistens oder eigentlich immer, gibt es Code Reviews. Das heißt, jemand von uns schaut einmal über das Ergebnis drüber. Dann wird es reingemerged. Das heißt, das kommt einmal mit dem restlichen Code zusammen.
Ja.
Und im Endeffekt wird das dann nochmal durchgetestet und geschaut, okay. Stimmt jetzt alles nochmal überein mit dem, wie es im Ticket gestanden ist? Wenn ja, dann ist es fertig abgenommen von unserer Seite. Und dann gehen wir damit ins Sprint Review. Und
Okay.
wenn es dem Kunden auch passt, dann bleibt es auf der anderen, sonst kommt es quasi entweder auf Open, falls dann wirklich irgendwie trotzdem dazu kommen ist, dass ein Fehler passiert,
Ja,
den
klar.
wir trotz allem Testen nicht gefunden haben.
Ja.
Und auf einmal beim Sprint Review darf kommen, okay, da war ein Fehler. Oder es kommen eben Änderungswünsche daher, dann kommen Neuartikels daher.
Okay.
Aber ja,
Das
prinzipiell
heißt.
schauen wir darauf, dass bei jedem Projekt eigentlich wir für das Team passende Definitions of Done finden.
Okay, cool. Hat bei der Definition of Done bei euch auch der Kunde Mitspracherecht oder ist das wirklich rein nur vom Team her?
Ja, hat manchmal auch Mitspracherecht, dass er sagt, okay, er will das nochmal abnehmen, er will das testen, er will vielleicht eine Woche das mit seinen Monteure zum Beispiel oder mit seinen User eben durchtesten,
Ja.
bevor er uns dann das Okay gibt und sagt, okay, passt, ist dann.
Ja, also das ist, wobei man das ja auch eventuell argumentieren kann, das ist halt dann nach dem Product Increment oder Product Increment wird genommen, beim Kunden nochmal Akzeptanztest durchgeführt oder was ich Systemtest nochmal durchgeführt und danach wird es freigegeben. Das kann man, glaube ich, in beide Richtungen sehen. Aber was mich noch interessiert würde, ist, du hast die Code Review angesprochen. Macht sie für den gesamten Code, den ihr schreibt, eine Review? Oder, ja, macht sie, okay, cool.
Das
Und
ist
wie
ein
schaut.
Ding, das bei uns seit Anfang an eigentlich immer dabei war. Wir
Cool.
haben es auch schon manches Mal hinterfragt, ob es wirklich sinnvoll ist.
Okay.
Und sind immer wieder zu dem Punkt gekommen und gesagt haben, ja, weil es einfach der Punkt ist, wo man am meisten voneinander lernen kann.
Ja, definitiv. Ein anderer wichtiger Punkt wäre noch Testing. Wie schaut das Testing bei euch aus? Weil es ja auch ein Teil von der DoD sein kann. Und ja, wie schaut es bei euch aus?
Kommt aufs Projekt davon. Meistens ist es bei uns so, dass wir die kritischsten Sachen testen, die wichtigsten Funktionalitäten automatisiert testen, und der Rest ist meistens über manuelle Tests abgedeckt, wird von uns getestet, also wir haben intern die Testpersonen, die das durchtesten. Gibt es aber auch, dass der Kunde sagt, okay, er will einfach die Abnahme machen und er ist
Ja.
der Tester von der ganzen Geschichte, dann lassen wir natürlich den Kunden auch gerne testen.
Alles klar. Und die automatisierten Tests, wie werden die mit welchem Tool durchgeführt?
Was meinst du jetzt bei uns generell, wo sie dann gelaufen werden oder?
Na, wenn bei der API, wenn ihr API programmiert, dann ist es vielleicht leichter und klarer. Aber zum Beispiel Frontend, gibt es da auch automatisierte Tests bei euch? Und eben ja, wenn ja, mit welchem Tool?
Ja, gibt es auch mit Cypress, macht man zum Beispiel
Okay.
automatisierte Tests, wo du einfach hergehst und wirklich End-to-End-Tests aus dem Frontend
Ja,
und
okay,
siehst, was
cool.
alles passiert.
Cool. Und das aber nur, wie du sagst, bei wirklich kritischen Komponenten des Systems, nicht für alles.
Ja,
Warum macht es nicht für alles?
es kommt darauf an, also es gibt quasi einen Punkt, ab dem sie automatisiertes Testen auszahlt, und sobald der einfach da ist, gehen wir genau bei diesen Funktionen, die oft verwendet werden und oft getestet werden sollen, her, dass wir genau diese automatisieren, wo wir mit
Okay.
manuellem Testen einfach irgendwann, wo an die Zeit ausgeht.
Okay. Vor allem, okay, ja, weil dann. Ja, wie du sagst, die Zeit ist dann einfach zu mühsam und so kann ich das dann 100 Mal am Tag automatisiert testen. Gut, Vorteile vom automatisierten Test brauchen wir nicht besprechen, ist eh klar. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt alle meine Fragen mal durch, das Wichtigste, was ich wissen wollte. Magst
Sehr
du noch was zum Projektmanagement sagen? Oder liegt dir etwas am Herzen, was du noch den Hörern und Zusehern jetzt mitgeben möchtest?
ja, eine Sache, die so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd ist im Projektmanagement, ist vor allem der Wert des Vertrauens als Projektleiter. Das ist eine Sache, die, finde ich, in jedem Projekt eigentlich die Basis ausmacht. Das Vertrauen zum einen in einen selbst, und auf der anderen Seite aber das Vertrauen in das ganze Team und auch das Vertrauen in den Kunden. Weil sobald man ein Projekt beginnt, begeht man eigentlich, also man geht in eine Beziehung mit all diesen Personen.
Ja.
Und in dieser Beziehung ist es auch das Wichtigste, dass man anfängt, einander zu vertrauen und wirklich zu wissen, die Personen geben ihr Bestes. Und dass man wirklich als Projektleiter darauf schaut, wenn die Personen mal nicht das Beste geben können oder wenn die Personen vielleicht einmal was falsch machen, dass man nicht derjenige ist, der dann eben noch Salz in die Wunde streut, sondern wirklich da ist und sagt, okay, ist halb so schlimm, I got your back, und wir schauen, dass wir das richten. Und ich glaube, das ist eine der Schlüsselpositionen von einem Projektleiter, dass der genau das macht. Und das schaue ich zumindest, dass ich in alle meine Projekte genau die Person bin, die darauf schaut, dass das Vertrauen immer stärker wird. Weil dann können coole Projekte rauskommen und dann können die Personen in den Projekten über sich hinauswachsen, wenn sie wissen, okay, die anderen Leute im Projekt vertrauen mir, weil dann haben sie Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kriegst du von anderen. Das wird zeitweise, also ich sehe das zumindest so, das Selbstvertrauen kommt von anderen. Du gibst jemandem das Gefühl, er darf auf sich selbst vertrauen und wenn er was falsch macht, dann ist es okay. Dann vertraut er sich selbst, weil dann kann er ausprobieren. Und das ist das, was man als Projektleiter, glaube ich, erleben sollte, weil dann hat man ein erfolgreiches Team und dann sind auch die Kunden zufrieden. Und ich glaube, man kann auch seine Kunden dazu bringen, dass sie einem als Projektleiter vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil dann hat man ein leichteres Leben.
Definitiv. Das heißt, was ich so raushöre, ist dann die Kultur des Scheiterns oder des Fehlermachens bei Deckweiß angesehen. Also man darf Fehler machen. Es ist okay, wenn man Fehler macht. Wenn man es zwei, dreimal macht, müsste man halt dann genauer hinsehen, warum das passiert. Und dann vielleicht da irgendwelche Regeln und Prozesse einziehen, dass das nicht mehr passiert. Aber den Respekt, den du angesprochen hast, ich glaube, das ist für viele Leute, die vielleicht aus der klassischen Sicht kommen, also ich sage dir, was du zu tun hast und du machst es gut, dieses Vertrauen zu haben, dass die Person das schon schafft, dass die Person Experte ist, dass die Person das hinbekommt eben, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, die du beim agilen Ansatz lernen musst oder leben musst. Ja. Und ich kann nur sagen, von mir persönlich, ich habe mir da auch sehr schwer getan und teilweise tue ich mir noch immer schwer bei solchen Sachen. Also ich glaube, das ist etwas, wo man ständig sich weiterentwickeln muss und dran arbeiten muss. Also
da habe ich einen guten Grundsatz erklärt. Man muss Personen immer ein Stück weit mehr vertrauen, als angenehm ist.
Ah ja, das ist schön, das ist sehr schön. Wobei dann dein eigenes Level an angenehm sein wird sich dann auch wieder verändern. Also es ist echt ein schöner Ansatz, gefällt mir sehr gut.
Dann fängt man nämlich an zu vertrauen und dann vertrauen die Personen auch in sich selbst.
Das ist schön, das gefällt mir. Ich meine, was gibt es Besseres, als so eine Aussage zum Schluss stehen zu lassen? Also ich werde jetzt, glaube ich, nicht mehr lange herumreden. Einen wichtigen Punkt noch, wo können Leute dich auf den sozialen Netzen finden und dich und Deckweiß? Sagst du uns kurz was?
Prinzipiell einfach auf www.deckweiß.at, Deckweiß mit 2S, so wie das Deckweiß aus dem Malerkasten.
Sehr gut. Und ihr seid auf LinkedIn, Twitter, Instagram, überall vertreten wahrscheinlich?
Überall. Ihr könnt uns überall finden. Wir haben einen eigenen Blog. Ihr kennt sehr viel über Projektmanagement und das Thema Vertrauen und sonstige Sachen. Bei unserem eigenen Blog lesen.
Sehr gut.
Informiert euch und ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben an hallo@deckweiß.at.
Perfekt. Super. Also Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit und
danke
für deine Insights und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, Simon. Alles klar.
Ciao.
Tschüss.